Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir jetzt wirklich von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt hier zusammenkommen dürfen, jetzt auch in dieser Stunde, Herr, um dein Wort zu betrachten. Und so bitten wir dich auch, Herr, schenk einfach Freude. Freude zum Reden, Freude auch zum Hören, Herr. Nimm du alles Störende hinweg und hab Lob und Dank für die Gewissheit, dass du mitten unter uns bist. Amen. Amen. Ja, anlässlich dieses Themas wollen wir uns also jetzt in dieser folgenden Stunde mit dieser Bewegung der Pharisäer und der Schriftgelehrten befassen und so einfach auch versuchen, ja, ich sag jetzt mal, auch eine menschliche Erklärung dafür zu finden, warum jetzt gerade ausgerechnet die Religiösen, ja, und diese religiöse Bewegung dieser Pharisäer und Schriftgelehrten den Messias ja so vehement abgelehnt haben. Und wir hatten in der Einleitung ja den Text aus Markus Kapitel 7 gehört, wie der Herr Jesus dort die Gesetzlichkeit der Juden und hier insbesondere diese sogenannte Überlieferung der Alten anprangerte. Und so heißt es auch in Markus Kapitel 7, Vers 7, eben in diesem eingangs gelesenen Text, wo der Herr Jesus dann aus dem Propheten Jesaja zitiert, und da sagt er diesen Religiösen, vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Und in Johannes Kapitel 5, und das möchte ich mit euch jetzt lesen, dürfen Sie gerne aufschlagen, Johannes Kapitel 5, da spricht der Herr Jesus noch Folgendes, auch zu diesen religiösen Juden, Johannes Kapitel 5, da lesen wir die Verse 39 und 40. Johannes Kapitel 5, Vers 39, Vers 40. Ihr erforscht die Schriften. Ja, was sind die Schriften? Die Schriften, das ist praktisch das Alte Testament, wie wir es heute auch in unseren Händen halten, sprich die fünf Bücher Mose, die Prophetenbücher und die Weisheitsliteratur. So, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Also hier spricht der Herr Jesus nicht von der Überlieferung der Alten, eben diesen Menschengeboten, sondern von den Schriften, die von ihm Zeugnis geben. Und im Zuge dessen sagt er hier, und doch, trotz dieses Zeugnis der Propheten und des Gesetzes, trotz dieses Zeugnisses wollt ihr nicht zu mir kommen. Und wohlgemerkt, ihr wollt nicht. Und damit kommen wir jetzt auf diese Pharisäer und Schriftgelehrten zu sprechen, mit denen der Herr Jesus ja immer wieder in Konflikt geraten ist. Und wir fragen uns ja, wie sind denn diese Gruppen überhaupt entstanden? Was verbirgt sich hinter diesen Schriftgelehrten oder diesen Pharisäern? Nun, zur Zeit der alten Propheten, also noch vor dem Auftreten von Johannes dem Täufer, gab es ja auch schon Priester, Leviten, Älteste, Propheten, den Tempel, aber noch keine Synagogen und auch keine Pharisäer. Aber mit der Zerstörung des Tempels und der Verbannung des jüdischen Volkes nach Babylonien, ja, da änderte sich jetzt so einiges. Das war ja auch in religiöser Hinsicht ein einschneidendes Ereignis und praktisch die Geburt der Synagoge, da der Tempel ja nicht mehr da war. Ja, das Zentrum des religiösen Lebens war nicht mehr da und man befand sich darüber hinaus in der Diaspora, im Exil, weit, weit, weit weg von der Heimat, weit weg von Jerusalem. Und die Juden, die dann Jahrzehnte später aus der babylonischen Gefangenschaft wieder zurück nach Judäa kehrten, ja, die hatten jetzt nicht nur keinen Tempel mehr, sondern auch die Einsicht, dass ihr Ungehorsam bzw. der Götzendienst ihrer Väter der Grund ihrer Verbannung war. Und aus dieser Einsicht heraus entwickelte sich jetzt praktisch, beginnend mit dem Priester Esra, der ja auch einer der zurückgekehrten Juden war, dieser neue Berufszweig, so will ich das mal sagen, ja, dieser neue Berufszweig der sogenannten Schriftgelehrten, wobei Esra selbst Schriftgelehrter genannt wurde. So heißt es im Buch Esra, Kapitel 7, Vers 11, dem Priester Esra, dem Schriftgelehrten, der gelehrt war in den Worten der Gebote des Herrn. Wobei rein theoretisch Schriftgelehrter jetzt nicht nur ein Priester sein konnte, sondern auch ein Levit, ein Prophet oder einer der Ältesten und eigentlich praktisch jeder, der in den Schriften gelehrt war. Das war, wie gesagt, praktisch jetzt so etwas wie ein neuer Berufszweig, gegründet mit der Absicht, dass diese Schriftgelehrten über das mosaische Gesetz wachen und deren Inhalte lehren, zumal ja die Priester und Leviten der Vergangenheit erbärmlich versagt hatten. Nie mehr sollte sich das wiederholen, was der Grund für die Verbannung nach Babylon war. Nie mehr wollte man das mosaische Gesetz aus den Augen verlieren und nie mehr dem Götzendienst verfallen. Und dieser Gedanke war ja gut. Man zog die richtigen Lehren aus der vorangegangenen Katastrophe und nun galt es, über das Wort Gottes zu wachen und das Gesetz zu lehren. So wie es auch bei Nehemia, Kapitel 10, Vers 30 geschrieben steht. Nehemia, er war ja ein Zeitgenosse Esras und da geht es auch hier um die Rückkehrer aus dem babylonischen Exil. Und da heißt es dann, sie kamen, um zu schwören und sich eidlich zu verpflichten im Gesetz Gottes, das durch Mose gegeben worden ist, zu wandeln und alle Gebote, Rechte und Satzungen des Herrn zu halten und zu tun. Alles gut, alles richtig, preis den Herrn. Aber was unmittelbar nach der Rückkehr aus dem Exil gut begann, entwickelte sich im Laufe der Jahre über das ursprüngliche Ziel oder über diese ursprüngliche Lehre hinaus. Und hier sehe ich jetzt durchaus auch Parallelen zu unserer Zeit. Wie aus einem guten, hehren und ursprünglichen Ziel die Grenzen mehr und mehr verschoben werden und man von einem Extrem ins andere fällt. Nie wieder Faschismus. Nie wieder Antisemitismus. Niemals darf sich so etwas wiederholen. Im Grundsatz völlig richtig, aber komplett daneben, wenn muslimischer Antisemitismus nicht gebrandmarkt und wenn linksradikaler Faschismus verharmlost wird. Wenn man nur noch vor einem braunen Sumpf warnt und selber knöcheltief im roten Sumpf wartet. Wenn diejenigen, die nie wieder Faschismus schreien, selber in ihrer Gesinnung Faschisten sind. Und wenn diejenigen, die nie wieder Antisemitismus krakehlen gegen Israel hetzen, dann ist aus einem guten Gedanken eine schlechte Bewegung geworden. Und so war das mit den ursprünglich guten Zielen der Schriftgelehrten auch. Die Schriftgelehrten der nachfolgenden Generation nach Esra, die begannen nämlich jetzt um das mosaische Gesetz herum, das im Übrigen aus 613 Geboten besteht, einen Zaun zu ziehen mit neuen Auflagen, mit neuen Geboten, um zu verhindern, dass eins der 613 Gebote womöglich versehentlich gebrochen wird. Und ich will das jetzt einfach mal an einem fiktiven Beispiel verdeutlichen. Das ist also jetzt nicht Realität, sondern das entstammt hier meiner Fantasie und die kann bisweilen sehr blühend sein. Also, wie gesagt, nicht dass hinterher jemand kommt, ne, das steht im jüdischen Gesetz, im Talmud oder wo auch immer, geschweige denn in der Bibel. Das ist jetzt reine Fantasie. Also, das Beispiel. Das ursprüngliche Gebot lautet, du sollst nicht mehr als 3 Gläser Bacardi rumtrinken. So, und das wäre dann auch das, worüber die erste Generation der Schriftgelehrten wacht und das, was gelehrt wird. Die zweite Generation, jetzt danach, sie befürchtet aber, dass man versehentlich nach dem dritten Glas doch vielleicht auch noch ein viertes trinkt, was ja auch schnell passieren kann, ja, in der Hitze des Gefechts. Brauchen Sie nur meine Tochter fragen. Die ist heute nicht da. So, und es geht weiter. Und um das jetzt zu vermeiden, zieht man jetzt einfach einen Zaun. Einen Zaun um das bestehende Gesetz. Und dieser Zaun gebietet, du sollst kein Bacardi rumtrinken. Eigentlich dürfte man ja drei Gläser trinken. Aber um einen versehentlichen Übertritt zu vermeiden, verschärft man jetzt einfach das ursprüngliche Gesetz. Und die Logik, die sich dahinter verbirgt, ja, ich meine, die liegt ja auf der Hand. Ich meine, wer gar kein Bacardi trinkt, der läuft auch nicht Gefahr, vier Gläser zu trinken. Aber damit nicht genug. Der nächste Zug um diesen Zaun herum, oder der nächste Zaun um diesen Zaun herum besagt, du sollst keinen Rum trinken. Obwohl beim ursprünglichen Gesetz nur von Bacardi die Rede war. Aber es könnte ja sein, dass man statt Havanna-Rum versehentlich Bacardi eingeschenkt bekommen hat. Und um das zu vermeiden, verschärft man jetzt das Gesetz, indem man eben gänzlich das Trinken von Rum verbietet. Unter dem Motto, wehret den Anfängen. Und die Logik, die liegt auf der Hand. Wer gar keinen Rum trinkt, der läuft auch nicht Gefahr, vier Gläser Bacardi zu trinken. Naja, und der nächste Zaun? Der nächste Zaun besagt, du sollst keinen Alkohol trinken. Obwohl im ursprünglichen Gesetz davon nie die Rede war. Ja, und wenn es dann ganz schräg kommt, dann besagt der nächste Zaun, du sollst aus keinen Gläsern trinken, bis man womöglich gar nichts mehr trinken darf. Ja, und vor lauter Gesetzlichkeit verdurstet. Und so wird aus einem ursprünglichen Gebot Gottes, das ja seinen Sinn und Zweck hat, ja, wie in diesem fiktiven Beispiel, sich eben nicht zu betrinken, ein Menschengebot, das jetzt weit, weit über das eigentliche Ziel hinausschießt. Erinnern wir uns an das Wort des Herrn Jesus, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Das sind die Zäune. Das, was man aus dem ursprünglichen Gebot gemacht hat, das sind Menschengebote. Und aus ursprünglich 613 Geboten werden plötzlich Tausende von Geboten. Und es wird immer enger, es wird immer gesetzlicher, immer strenger, immer verrückter, immer undurchsichtiger, immer bürokratischer. Und vor lauter Gesetzlichkeit bekommt man fast keinen Atem mehr. Und die Gebote sind nicht mehr zum Schutz des Menschen, sondern der Mensch ist für die Gebote da. Und da hat es dann fast den Anschein, Gott hat zuerst die Gebote erlassen und sich dann gedacht, jetzt brauche ich aber auch noch Menschen, sonst macht das ja alles keinen Sinn. Und genau das hatte Herr Jesus in Bezug auf den Sabbat den Pharisäern auch so zu verstehen gegeben. Nachzulesen hier in Markus Kapitel 2, Vers 27. Der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Und durch diese völlig überzogene Gesetzlichkeit lebt der Mensch jetzt auch in ständiger Unsicherheit. In ständiger Unsicherheit und Angst, womöglich doch eins dieser Gebote zu überschreiten. Und da merken wir, dass es in dieser Gesetzlichkeit auch überhaupt gar keine Heilssicherheit geben kann. Da man ja nie weiß, ob man nicht doch, und wenn auch nur versehentlich, gegen ein Gebot verstoßen hat. Und letztendlich artet das alles in ständiger Heuchelei aus, da man nämlich merkt, dass man praktisch gar nicht mehr normal leben kann, ohne nicht eins dieser von Menschen gemachten Gebote zu brechen. Wie ist es denn, um bei unserem Beispiel zu bleiben? Mit Rumaromen darf ich die auch nicht mehr verwenden? Und darf ich überhaupt noch rumlaufen, geschweige denn rumkugeln? Ja? Oh ja, Und so wird aus einem guten Vorhaben ein Krampf sondergleichen. Wie bei der gendergerechten Sprache. Darf ich das noch sagen? Darf ich noch ein Zigeunerschnitzel essen? Darf ich Schwarzfahrer rechts überholen? Da blickt doch keiner mehr durch. Und vor lauter Angst, dem Gesinnungsdiktat nicht gerecht zu werden, verlernt der Mensch nicht nur das Sprechen und Schreiben, sondern auch noch das Denken. Aber das ist gewollt. Bin ich von überzeugt, liebe Geschwister. Das ist gewollt. Der Mensch, der soll nämlich gar nicht mehr selber denken. Das übernimmt jetzt der Staat für dich. Und somit hier zurück zu den Schriftgelehrten der zweiten Generation. Waren für die ersten damals unmittelbar nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft nur das mosaische Gesetz bindend? Und lehrte man auch nichts anderes als die Gebote des alten Bundes? So waren für die Schriftgelehrten der zweiten Generation zwar auch nur das mosaische Gesetz bindend, aber man lehrte darüber hinaus diese entsprechenden Zäune. Anfänglich konnte man darüber noch diskutieren und auch unterschiedlicher Auffassung sein, bis Karl Lauterbach kam. Nein. Nein. Bis unter den Schriftgelehrten eine einheitliche Entscheidung getroffen wurde. Und diese galt dann als verpflichtend und wurde der Tora, also dem eigentlichen Gesetz, gleichgestellt. Nur mal nebenbei, was ist die Tora, wenn wir von der Tora hören? Die Tora, das sind eben die fünf Bücher Mose. Ja? Wir können auch sagen, das geschriebene Gesetz Gottes. Also das, worauf die erste Generation noch unter Esra und Nehemia ihren Eid abgelegt hatte. Aber durch die Gleichstellung der Zäune wurde aus diesem Gesetzeswerk der Bibel, diesen 613 Geboten der fünf Bücher Mose, Gebot 614, Gebot 615, Gebot 1424 und so weiter und so fort. Es kamen immer neue und immer weitere Gesetze dazu. Erst unverbindlich, bis ein gemeinsamer Konsens gefunden wurde und dann wurden diese verbindlich und den Geboten der Tora gleichgestellt. Und somit gab es jetzt praktisch eine schriftliche Tora, ja, das sind die fünf Bücher Mose, und eine mündliche Tora oder ein mündliches Gesetz, nämlich eben die Überlieferung der Alten, ne, die Überlieferung der Rabbis, der Schriftgelehrten und so weiter und so fort. Und das ist dann auch der Unterschied. Wenn in der Bibel zum einen von Mose, den Schriften und dem Gesetz Gottes die Rede ist und zum anderen eben von diesen Überlieferungen der Alten. Und ich hatte eingangs aus Johannes Kapitel 5 gelesen, wo der Herr Jesus von Mose und von den Schriften spricht. Das ist nichts anderes als die Tora und das gesamte Alte Testament, das heißt das geschriebene Wort Gottes. Aber jetzt lesen wir mal aus Markus Kapitel 7 die Verse 1 bis 3. Das ist ja der Beginn des Abschnittes, den wir in der Einleitung gehört haben. Markus Kapitel 7, die Verse 1 bis 3. Markus 7, die Verse 1 bis 3. Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und etliche Schriftgelehrte, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen Brot essen sahen, tadelten sie es. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht zuvor gründlich die Hände gewaschen haben. Weil, und jetzt kommt die Grundlage, worauf man Bezug nimmt, weil sie die Überlieferung der Alten halten. Reimt sich sogar. Und sehen wir den Unterschied? Der Herr Jesus spricht von Mose und von den Schriften. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hingegen von der Überlieferung der Alten. Und das ist nicht dasselbe. Das, wovon der Herr Jesus spricht, ist das Wort Gottes. Aber das, wovon die Religiösen reden, das sind diese Menschengebote, das sind diese Zäune, das ist Menschenwerk. Und ein praktisches Beispiel, diesmal kein fiktives, keine Bange, ja, sondern ein praktisches Beispiel aus dem pharisäischen Gesetzeswerk, das er bis heute seine Gültigkeit hat, soll verdeutlichen, was es mit diesem Menschenwerk auf sich hat. Im mosaischen Gesetz, also in dem geschriebenen Gesetz, wird vorgeschrieben, dass kein Lamm bzw. kein Böcklein in der Milch der Mutter gekocht werden darf. Das ist eins der 613 Gebote des Sinai-Bundes, also des geschriebenen Gesetzes. Und dieses Gebot liegt darin begründet, dass die Kanaaniter, unter denen sich die Israeliten damals ja zwangsläufig aufhielten, genau in dieser Art und Weise Götzendienst betrieben haben. Hier geht es also um den Schutz vor Götzendienst. Da es unter den Kanaanitern Brauch war, ein Jungtier zu schlachten, und das Fleisch des geschlachteten Tieres in der Milch der Mutter, welches zuvor gemolken wurde, zu kochen und das schließlich dem Gott Baal als Erstlingsgabe darzubringen. Das ist der historische Hintergrund dieses Gesetzes. Hier geht es letztendlich gar nicht um das Tier, ob Kalb, Mücke oder Frosch, nicht um Milch, Honig oder Fleisch, nicht um vegan, Bio oder Bodenhaltung, noch nicht einmal um eine Speisezubereitung, sondern um praktizierenden Götzendienst, wovor sich die Israeliten natürlich fernhalten sollten. Sie sollten es den Kanaanitern nicht gleich tun, die nämlich auf diese Art und Weise ihr götzendienerisches Ritual vollzogen. Aber dieses Gebot hat im Laufe der Zeit seine historische Bedeutung in dieser Art und Weise verloren. Der Sinn, der ist natürlich erhalten geblieben, nämlich keinen fremden Göttern zu opfern, ja? Aber diese ganz konkrete Handhabe, wie sie einst die Kanaaniter praktiziert hatten, die gibt es ja gar nicht mehr und ist somit hinfällig. Ungefähr so, als würde man mir verbieten, Rasterlocken zu tragen. Vor 30 Jahren hätte dieses Gebot vielleicht noch Sinn gemacht. Heute definitiv nicht mehr. Heute kann ich meine Haare locken, wie ich will, da kommt nichts mehr. Ja? Ist vorbei. Aber die Schriftgelehrten, die taten genau das Gegenteil von dem, was eigentlich geboten wäre. Statt den Rahmen dieses Gebotes zu entfernen, statt diese überflüssigen Zäune einzureißen und lediglich den Sinn zu lehren und zu praktizieren, zog man sogar noch mehr und noch engere Zäune um dieses eigentlich veraltete Gebot. Und dieser Zaun hat bis heute bei den gläubigen Juden, wir denken ja insbesondere an den Orthodoxen, seine Gültigkeit. Und ist eben auch der Grund dafür, dass Milch- und Fleischspeisen streng voneinander getrennt werden. Und das nennt sich ja dann Koscher. Habt ihr ja vielleicht schon mal gehört, ne? Koscher. Aber mal im Ernst, glauben Sie wirklich, Gott interessiert es, wie Sie Ihre Speise zubereiten? Bei diesem ganzen Koscher-Gedöns handelt es sich nicht um ein biblisches Gebot, sondern das ist Tradition. Das ist ein selbst auferlegtes Gesetz, welches mit dem eigentlichen Wort Gottes, wo es um den Schutz vor Götzendienst geht, überhaupt nichts mehr gemein hat. Und im Übrigen, nur mal nebenbei erwähnt, ist es doch ein selbst auferlegter Krampf, wenn man sich an die koscheren Vorschriften halten will. Was man da alles beachten muss, bei der Vorbereitung, bei der Zubereitung, beim Essen, beim Besteck, beim Abwaschen, beim Tischdecken, beim Einkaufen und so weiter und so fort. Also für mich wäre das nichts. Ja, wobei meine Kinder jetzt sagen würden, das betrifft dich auch nicht, weil ja alles Mama macht. Ne? Aber das ist ein anderes Thema. Aber wie dem auch sei, mit jedem Mit jedem der ursprünglichen Gebote kamen immer weitere und weitere und weitere Gebote hinzu. Und etwa im Jahre 30 vor Christus, eigentlich noch interessant, etwa im Jahre 30 vor Christus, also parallel zu der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus, kristallisierte sich jetzt aus dieser Bewegung der Schriftgelehrten eine neue Schule heraus, denen der Zaun um die Gebote herum noch zu durchlässig, noch zu löchrig war. Und diese Bewegung ist letztlich das Pharisäertum, mit denen es der Herr Jesus zu tun hatte. Und zu denen er sprach, hier nachzulesen in unserem eingangs gelesenen Text, aus Markus Kapitel 7, Vers 8. Denn ihr verlasst das Gebot Gottes. Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein, Waschungen von Krügen und Bechern und viele andere ähnliche Dinge tut ihr. Und diese Pharisäer und Schriftgelehrten, die zogen jetzt nicht nur weitere Zäune, sondern für diese waren die bereits bestehenden Zäune, diese sogenannte mündliche Tora, genauso unantastbar und verbindlich wie die schriftliche Tora, also dem mosaischen Gesetz. Das heißt, man stellte das Menschenwort der Rabbiner dem Wort Gottes gleich, eigentlich sogar noch höher, da nämlich die Erkenntnis der Schriftgelehrten über das geschriebene Wort Gottes hinausging, quasi wie eine fortlaufende Offenbarung. Und genau das ist dann auch der Grund, warum es schon zwangsläufig zwischen den Pharisäern und dem Herrn Jesus zu einem heftigen Konflikt kommen musste. Das liegt schon in der Sache selbst begründet, da nämlich der Herr Jesus was ist? Er ist das Wort Gottes. Das Wort, was bei Gott war und selber Gott ist. Der Logos, der Mensch gewordene Gott, wie wir es in Johannes Kapitel 1 nachlesen können. Aber die Schriftgelehrten, sie stellten sich über das Wort Gottes und somit natürlich auch über den von Gott gesandten Messias. Im Prinzip bedeutete das ja, unsere Tradition, unsere Überlieferung steht über dem, was du uns sagst. Und nicht nur über das, was du uns sagst, sondern auch über das, was du tust. Und deswegen haben sich die Pharisäer, die Sadduzäer, die Schriftgelehrten, die Priester und wie sie alle heißen, auch von den offensichtlichsten Zeichen und Wundern des Herrn Jesus nicht überzeugen lassen wollen. Und das führte letztendlich auch zu dieser sogenannten Sünde wider den Heiligen Geist. Da man nämlich die Beweise, die ja zu Genüge erbracht waren, die Beweise für die Vollmacht des Herrn Jesus, für die Vollmacht des Messias, nur noch dadurch abwenden konnte, indem man behauptete, die Wunder des Herrn seien die Taten des Obersten der Dämonen. So geschehen bei der Heilung des blinden und stummen Besessenen, worüber in Matthäus Kapitel 12 berichtet wird. Spätestens mit diesem Wunder war nämlich der Beweis erbracht, dass Jesus der verheißene Messias ist. Und den Pharisäern fällt nichts Besseres ein, als zu sagen, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus, als durch den Obersten der Dämonen. Matthäus Kapitel 12, Vers 24. Mit anderen Worten, dieser Nazarener darf nicht der Messias sein. Selbst wenn seine Taten dies beweisen und selbst wenn das geschriebene Gesetz und die Propheten es bezeugen, er darf es nicht sein, denn er hält sich nicht an die mündliche Überlieferung. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten behaupteten nun quasi, um sich eine Legitimation ihrer Irrlehre zu verschaffen, dass Mose ursprünglich zwei Gesetzeswerke erhalten hatte. Nämlich das geschriebene Gesetz, bekannt als die Tora, und darüber hinaus ein mündliches Gesetz, welches sich von Gott über Mose, über Josua, über die Richter, über die Propheten, über die Priester bis hin zu den Schriftgelehrten verbreitet habe. Und die Schriftgelehrten behaupteten somit, unsere Lehre Unsere Lehre ist die Fortsetzung von dem, was Gott Mose mündlich überliefert hat. Und das ist dem geschriebenen Wort gleichzusetzen. Da ist die Unfehlbarkeit des Papstes nichts gegen. Und nicht nur die Unfehlbarkeit des Papstes, sondern hierauf stützt sich praktisch jede Lehre, in der eben nicht mehr das Wort Gottes im Zentrum der Lehre steht. Aber in der ganzen Schrift gibt es keinen Hinweis auf eine mündliche und fortlaufende Offenbarung Gottes, ganz im Gegenteil. Es steht ja sogar geschrieben, ne? Verflucht ist, wer dem geschriebenen Wort Gottes etwas hinzufügt. Das ist jetzt mit meinen eigenen Worten wiedergegeben, aber sinngemäß nachzulesen in Offenbarung Kapitel 22, Vers 18. So, und aus diesem ganzen Prozess der mündlichen Überlieferungen ist dann im Übrigen auch der Talmud entstanden. Das heißt, der jüdische Talmud, den dürfen wir jetzt nicht verwechseln mit der Tora, ne? Tora sind die fünf Bücher Mose, ja, die ganze Bibel ist die sogenannte Tenach, ja. Aber was ist der Talmud? Der jüdische Talmud ist ein Menschenwerk mit Abertausenden von Regeln und Vorschriften und Erklärungen, basierend auf den mündlichen Überlieferungen der Alten. Und das Erschütternde ist, dass dieses Menschenwerk im orthodoxen Judentum ein größeres Gewicht hat als das Wort Gottes. Und wenn man das bedenkt, welch einen Stellenwert der Talmud im Judentum hat, welch einen Stellenwert die mündlichen Überlieferungen haben, welch einen Stellenwert die Worte der Rabbiner haben und welch ein Gewicht die Tradition hat, dann erklärt das auch die Blindheit der religiösen Juden für das wahrhaftige Wort Gottes. Ich will es so deuten: Die Decke vor ihren Augen ist ihr eigenes Gesetz. Und deswegen muss der Jude zurück. Und zwar zurück zum Fundament, zurück zur Quelle, zurück zum Wort. Damit steht und fällt alles. Weg von der Tradition, weg von der Überlieferung, weg vom Talmud, weg von der Religion, weg vom mündlichen Gesetz. Und stattdessen hin zu den Propheten und hin zu den Schriften, welche auf den Messias zusteuern und sich in Jesus Christus erfüllen. Man muss zurück, um eine Zukunft haben zu können. Und damit kommen auch wir zurück, und zwar auf die Zeit, in der der Herr Jesus hier auf Erden wirkte. Die Pharisäer, sie erwarteten allein schon gemäß ihrer mündlichen Überlieferungen und allein auch schon aufgrund ihres Selbstverständnisses erwarteten die Pharisäer, dass der Messias wie selbstverständlich natürlich einer der ihren ist und folglich nicht nur das geschriebene, sondern auch das mündliche Gesetz autorisiert. Und das wiederum erklärt, dass die Pharisäer den Herrn Jesus unmöglich als den Messias anerkennen konnten, beziehungsweise auch gar nicht wollten. Dieser Mann passte einfach nicht in ihr Schema. Er wurde ihren Erwartungen nicht gerecht. Er entsprach nicht ihrem Glaubenskonstrukt. Der Herr Jesus lehnte ja das mündliche Gesetz ab. Und das konnten die Pharisäer nicht akzeptieren. Die Ablehnung des mündlichen Gesetzes war gleichbedeutend der Ablehnung des Pharisäertums. Und das erklärt auch deren Hass. Es war nicht damit getan, einfach die Messianität dieses Mannes in Frage zu stellen. Nein, dieser Jesus war ein erklärter Todfeind. Er war eine Gefahr für das ganze religiöse System. Und innerhalb dieses verkrusteten Systems war den Juden der Sabbat. Der Sabbat ganz, ganz wichtig. Und deswegen verwundert es auch nicht, dass im Zusammenhang mit einem angeblichen Verstoß gegen den Sabbat der Entschluss gefällt wurde, Jesus zu töten. Wir finden das in Matthäus Kapitel 12, ich will es uns lesen. Matthäus Kapitel 12, zunächst einmal Vers 10. Matthäus Kapitel 12, Vers 10. Matthäus Kapitel 12, Vers 10. Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie, sprich die Religiösen, Pharisäer, Schriftgelehrten, und sie fragten ihn, nämlich den Herrn Jesus, und sprachen, darf man am Sabbat heilen? Das war eigentlich wieder eine so ihrer bekannten Fangfragen. Ne? Man wollte den Herrn Jesus ja einen Verstoß gegen den Sabbat vorweisen. Ja, und wie antwortet der Herr Jesus? Lesen wir mal in Vers 13. Vers 13. Dann sprach er, spricht der Herr Jesus, zu dem Menschen mit dieser verdorrten Hand, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und sie wurde gesund wie die andere. Damit war die Frage beantwortet. Und wie fällt die Reaktion aus? Vers 14. Da gingen die Pharisäer hinaus. Und wir sind immer noch am Sabbat, ja? Und sie hielten Rat gegen ihn. Ich denke, am Sabbat ist Arbeiten verboten. Und sie hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen können. Sehen wir hier die Schizophrenie. Die Schizophrenie der Pharisäer, also ich sage es jetzt mal wirklich ganz bewusst so krass, ja. Die waren nicht nur blind, die waren auch noch krank. Sie sind die selbsternannten Hüter des Gesetzes. Beharren darauf, dass man am heiligen Sabbat noch nicht einmal etwas Gutes tun darf und beschließen, und zwar am heiligen Sabbat, einen Mordkomplott. Welch ein Irrsinn. Da kann man wirklich nur sagen, es sind nicht nur die Römer, die spinnen. Aber wenn ein Mensch blind ist, wenn ein Mensch blind ist für das Wort Gottes und auch noch in offener Rebellion zum Wort steht, dann ist der Mensch krank. Und seine Gedanken und Taten logisch nicht mehr nachvollziehbar. Wie im Deutschen Bundestag. Von Ausnahmen natürlich mal abgesehen, ja, aber ich sage es auch hier so krass. Für mich sitzen im Deutschen Bundestag keine Volksvertreter mehr, sondern Patienten. Ja, das sind Politiker, die sich nicht nur von Gott entfernt haben, das ja sowieso, sondern die zum Großteil, von Ausnahmen abgesehen, sogar in offener Rebellion zu Gott und seinem Wort stehen. Und das Ergebnis ist eine konfuse, irrationale und logisch nicht mehr nachvollziehbare Politik. Aber dadurch, dass die Gesellschaft genauso blind und krank ist, merkt es niemand. Und alle klatschen Beifall. Aber zurück. Zurück hier zu der Schizophrenie der Pharisäer. Der Sabbat. Der Sabbat als solches ist ja ein Gebot aus dem Sinai-Bund, also aus dem geschriebenen Gesetz. Aber die mündliche Überlieferung, sie kannte jetzt um den Sabbat herum noch viele, viele, viele weitere Vorschriften. Das waren eben diese sogenannten Zäune um das ursprüngliche Gebot herum. Und gemäß der rabbinischen Vorstellung verstießen der Herr Jesus und seine Jünger eben gegen das Sabbatgebot, wobei das jedoch nur die Zäune betraf und nicht das Gebot als solches. Aber das machte für die Pharisäer keinen Unterschied. Für diese waren die Überlieferungen der Alten dem Gesetz Gottes gleichgestellt. Und wir hatten gelesen, wie die Heilung am Sabbat so etwas wie die Initialzündung war, um den Herrn Jesus zu töten. Und dem voran ging das, wie es in Markus Kapitel 2 geschrieben steht. Lass uns auch das betrachten, auch ein Ereignis um den Sabbat herum. Markus Kapitel 2. Markus Kapitel 2, die Verse 23 und 24. Und wir werden mit diesen Beispielen ja zuhauf konfrontiert in den Evangelien. Ja? Hier, Markus Kapitel 2, Vers 23, Vers 24. Und es begab sich, dass er am Sabbat durch die Kornfelder ging. Und seine Jünger fingen an, auf dem Weg die Ähren abzustreifen. Da sprachen die Pharisäer zu ihm, sieh doch, warum tun sie am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Ein normal denkender Mensch wird sich jetzt hier fragen, ja halt, was haben die gemacht, ja? Was soll denn daran so verwerflich sein? Aber das Argument der Pharisäer lautet, ernten, dreschen, fegen, einlagern, einsammeln, abstreifen, zerreiben, all das ist Arbeit. Und arbeiten ist am Sabbat nicht erlaubt. Und wenn wir jetzt an die Zäune denken, die gezogen wurden, um eine versehentliche Übertretung zu verunmöglichen, so war es ohnehin nicht erlaubt, am Sabbat durch ein Kornfeld zu laufen. Warum nicht? Da man ja versehentlich ein Weizenkorn zertreten könnte oder ein Weizenkorn in die Manteltasche fallen könnte und einsammeln, ne, dreschen, fegen und was ich und ernten und so weiter und so fort. Das würde man damit eben tun, wenn auch nicht absichtlich. Aber dafür sind die Zäune ja da, um ein versehentliches Abernten zu verhindern. Klingt amüsant. Und ich denke, Nathanael Winkler, ihr könnt euch mit vielen Beispielen konfrontieren, auch aus dem heutigen modernen Judentum. Ja? Sachen, da kann man, wenn es nicht so traurig wäre, könnte man wirklich drüber lachen. Absurd, absurd, welche Züge das eingenommen hat, diese Zäune um die Gebote herum. Und dieses alles offenbart eben das rabbinische Denken, das weit über das eigentliche Gesetz hinausgeht und nichts mehr, aber auch wirklich gar nichts mehr mit dem ursprünglichen Sinn des Gebotes etwas zu tun hat. Und nicht umsonst sprach der Herr Jesus in seiner sogenannten Strafrede gegen die Pharisäer hier in Matthäus Kapitel 23, Vers 4, sie binden schwere und kaum erträgliche Bürden auf und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie selber aber legten sich die Gesetze so zurecht, wie es ihnen in den Kram passte. Und das begegnet uns im folgenden Beispiel. Wir hatten ja eingangs aus Markus Kapitel 7 gelesen und ich möchte jetzt einfach aus der Parallelstelle des Matthäus-Evangeliums diese Begebenheit noch einmal aufgreifen, wo es ja zunächst einmal nur um das Händewaschen ging. Und das finden wir in Matthäus Kapitel 15. Matthäus Kapitel 15, wie gesagt, das ist die Parallele zu dem, was wir eingangs gehört hatten aus Markus 7. Matthäus 15, Vers 1, Vers 2. Da kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer von Jerusalem zu Jesus und sprachen: Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Alten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Also auch hier wieder geht es nicht um das Geschriebene, sondern um die Überlieferung der Alten. Und gemäß dieser mündlichen Überlieferung war es zwingend vorgeschrieben, sich die Hände zu waschen. Und dabei ging es jetzt nicht nur um das Händewaschen als solches, so wie wir es heute auch kennen. Nein, damit verbunden war dieses religiöse Ritual, auch die Reinigung der Krüge, der Gefäße, der Kessel, der Töpfe und so weiter und so fort. Und dann lesen wir, was der Herr Jesus daraufhin antwortet. Vers 3. Matthäus 15, Vers 3. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Und warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Aha. Also im Gegensatz zu den Pharisäern und Schriftgelehrten nimmt der Herr Jesus Bezug auf das Gebot Gottes, also dem geschriebenen Gesetz. Und er wirft den Religiösen vor, dagegen zu verstoßen. Mit anderen Worten, nicht wir verstoßen gegen das Gesetz, sondern ihr verstoßt gegen das Gesetz. Und zwar gegen das Gebot meines Vaters. Wir verstoßen allenfalls gegen eure Tradition. Und dann weiter hier im Text, die Verse 4 bis 6. Die Verse 4 bis 6. Denn Gott hat geboten und gesagt: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber sagt: Wer zum Vater oder zur Mutter spricht, ich habe zur Weihegabe bestimmt, was dir von mir zugute kommen sollte, der braucht auch seinen Vater oder seine Mutter nicht mehr zu ehren. Und so habt ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen aufgehoben. Der Herr Jesus bringt hier also ein Beispiel, um die beispiellose Heuchelei der Pharisäer und Schriftgelehrten aufzudecken. Ein Pharisäer konnte nämlich, und zwar auf Grundlage der mündlichen Überlieferung, das Gebot Gottes außer Kraft setzen. Das Gebot Gottes lautet ja, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und damit verbunden ist auch die Unterstützung der Eltern, das heißt die praktische und materielle Hilfe. Der Pharisäer aber konnte jetzt einfach gewisse Dinge, die eigentlich den Eltern hätte zugutekommen können, zur Weihe, zur sogenannten Weihegabe bestimmen. Und das Geweihte konnte er entweder direkt in den Tempel geben oder einfach auch vorübergehend für sich behalten und zumindest theoretisch dem Gottesdienst zur Verfügung stellen. Aber er durfte etwas Geweihtes auf gar keinen Fall an andere Personen abgeben. Und mit dieser willkürlichen Handhabe, die sogar noch einen frommen Anstrich erfährt, behielten die Pharisäer jetzt Dinge einfach für sich, anstatt die Eltern damit zu versorgen und zu unterstützen. Praktisch konnte man also schnell noch etwas weihen, ja, und dem verdutzten Vater sagen, Papi, tut mir wirklich leid. Ich hätte dir das ja gerne gegeben, aber das geht nun nicht mehr. Da dies geweiht ist und etwas Geweihtes darf ich niemandem geben, selbst meinem Lieblingspapi nicht. Und somit übergeht man das geschriebene Gesetz, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, um die mündliche Überlieferung zu halten. Oder besser gesagt, andersherum, die mündliche Überlieferung gilt als Rechtfertigung, um das Gebot Gottes zu umgehen. Das heißt, die mündliche Tora, das mündliche Gesetz, hat einen höheren Stellenwert als die schriftliche Tora. Und das ist im orthodoxen Judentum bis heute der Fall. Und dahinter verbirgt sich das, was der Herr Jesus diesen religiösen Heuchlern dann auch sagte, auch hier in Matthäus Kapitel 23, Vers 28. So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Ja, kommen wir jetzt aber langsam zum Schluss, bevor die Ersten schon wieder wach werden. Die Religiösen der damaligen Zeit, sie hatten einfach einen Messias vor Augen, wie er ihnen in ihren Überlieferungen vorschwebte. Aber eben nicht einen Messias, wie er ihnen in der Schrift vorgestellt wurde. Das heißt, deren Quelle war falsch. Und deswegen ist auch das Wasser, sprich die Lehre, vergiftet. Und das ist bis heute so. Wenn man sich von der Schrift entfernt, kann daraus nur eine giftige Irrlehre entstehen. Und dahingehend konnten die Pharisäer den Messias gar nicht erkennen, solange sie nicht mit ihrer Tradition und ihren mündlichen Überlieferungen brechen und zur Quelle, dem geschriebenen Wort Gottes, umkehren. Eben zurück. Zurück in die Zukunft oder die Zukunft im Blick, ja, um mir nicht vorwerfen lassen zu müssen, ich hätte das Thema verfehlt. Es bedarf einer Umkehr. Und zwar einer Umkehr zum Wort Gottes hin. Und das ist ja auch genau das, womit der Herr Jesus die Schriftgelehrten konfrontierte und wozu er diese aufforderte. So zum Beispiel in Johannes Kapitel 5, in den Versen 46 und 47. Johannes Kapitel 5, Vers 46, Vers 47. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, und ich flechte hier ein, wenn ihr dem geschriebenen Gesetz und wenn ihr den Schriften des alten Bundes glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben, denn von mir hat er geschrieben, von mir geben diese Zeugnis. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, und ich füge ein, und stattdessen euren Überlieferungen mehr Gewicht verleiht als dem Wort Gottes. Ja, wie werdet ihr dann meinen Worten glauben können? Es ist euer eigenes Gesetz, was euch blind macht für die Wahrheit und taub für das Wort Gottes. Dem Herrn Jesus ging es stets um das Wort, den Pharisäern und Schriftgelehrten hingegen um ihre Überlieferung. Und gemäß dieser glaubten die Rabbiner, dass der Messias ausschließlich ein Mensch sei, nämlich ein menschlicher Nachkomme Davids. Und somit entsprach der Herr Jesus gleich in zweierlei Hinsicht deren Vorstellung nicht, denn zum einen behauptete er ja, Gott zu sein, und zum anderen befolgte er die mündlichen Überlieferungen nicht. Und diese zwei Punkte führten schlussendlich zur endgültigen Verwerfung des Messias. Hier, Johannes Kapitel 5, Vers 18. Damit hätte ich eigentlich auch anfangen können und dann wären 2 Minuten die Botschaft durch gewesen. Entschuldigt, dass ich das so in die Länge gezogen habe. Johannes Kapitel 5, Vers 18. Darum suchten die Juden nun noch mehr, ihn zu töten. Und jetzt kommt der Grund. Weil er nicht nur den Sabbat brach, und zwar die Zäune, ja, um den eigentlichen Sabbat herum, die mündliche Überlieferung, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleichmachte. Das Urteil ist gefällt. Das ist nicht der Messias. Und als Begründung dient die offensichtliche Ablehnung der mündlichen Überlieferung und sein Anspruch, Gott zu sein. Für die Pharisäer, die an die Unfehlbarkeit der mündlichen Überlieferung glaubten, war beides inakzeptabel und völlig undenkbar. Und daran ersehen wir, und mit diesem Gedanken will ich schließen, wie sehr Religion schadet und Tradition blind macht für die Wahrheit des Wortes Gottes. Und so lautet meine abschließende Parole hier: Die Zukunft im Blick ist nur möglich mit der Bibel vor Augen. Der Herr segne euch. Amen.